Deutschlandfunk, Medias Res.
Kein anderer Krieg im 21. Jahrhundert hat für Journalistinnen und Journalisten so gefährlich begonnen wie der Gaza-Krieg. Das sagt die Nichtregierungsorganisation Reporter ohne Grenzen. 26 Journalistinnen und Journalisten sind in Gaza seit dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober nachweislich getötet worden, weil sie Journalisten waren. Insgesamt zählt Reporter ohne Grenzen 129 getötete Medienschaffende seit Kriegsausbruch, Stand Mitte Juni. Aber warum ist dieser Krieg für Journalistinnen und Journalisten so viel gefährlicher als andere Kriege? Dazu hat ein Team aus 12 internationalen Medienhäusern recherchiert. Mit dabei Frederik Obermeier, Leiter der Investigativredaktion Paper Trail Media. Ihn habe ich vor der Sendung gefragt. 129 getötete Medienschaffende, eine unfassbar hohe Zahl, in etwas mehr als einem halben Jahr, in einem Gebiet kleiner als die Stadt Köln. Und ein Gebiet, von dem wir hören, dass ausländische Journalisten und Journalistinnen kaum Zugang haben. Wie kann das sein?
Genau das war die Frage, die wir uns am Anfang dieser Recherche gestellt haben. Wir haben von vielen Kollegen und Kolleginnen schreckliche Nachrichten aus dem Gazastreifen gehört, dass viele Kollegen getötet worden sind. Und wir haben uns die Frage gestellt, wie kann es dazu kommen? Deswegen haben wir dann mit einem internationalen Team recherchiert, uns jeden dieser Fälle angeschaut, analysiert. Und am Ende sind wir leider zu dem Ergebnis gekommen, dass das israelische Militär bei seiner Reaktion, was eine Reaktion auf das brutale Massaker der Hamas ist, dass sie so vorgeht, dass sie den Tod von Journalisten und Journalistinnen mindestens in Kauf nimmt.
Was bringt Sie zu der Annahme?
Zum Beispiel sind wir auf mindestens 14 Fälle gestoßen, wo Journalisten diese blauen Westen, diese Splitterschutzwesten anhatten, wo ganz groß Press draufsteht und trotzdem wurden sie angegriffen, verletzt oder gar getötet. Wir haben auch mindestens 18 Journalisten gefunden, die von Drohnen angegriffen oder verletzt worden sind. Und da muss man sagen, bei Gesprächen mit aktuellen oder auch früheren Drohnenpiloten haben wir gelernt, dass Drohnen, gerade die, die Israel einsetzt, so gute und genaue Kameras haben. Das einer hat uns beschrieben, dass man bis hin zum Ehering am Finger einer Person erkennen kann. Und da ist natürlich dann die Frage, wenn Journalisten mit einer Presseweste ganz klar erkennbar gewesen sind, warum wurden sie dann angegriffen?
Und haben Sie eine Antwort herausgefunden in den Recherchen?
Ja, wir haben bei unseren Recherchen zumindest gemerkt, dass das israelische Militär quasi die völkerrechtliche Interpretation, wer denn ein legitimes Ziel ist, verschiebt. Wir haben darauf gestoßen, dass sehr, sehr viele Journalisten und Journalistinnen von auch Hamas-nahen Medien getötet worden sind, unter anderem von Al-Aqsa. Das ist ein Medium, was von der Hamas kontrolliert wird. Und bei Gesprächen mit Experten aus Israel und aller Welt haben wir dann gemerkt, dass das israelische Militär hier der Ansicht mittlerweile ist, dass diese Journalisten per se, weil sie für Al-Aqsa arbeiten, als Terroristen angesehen werden. Ein Sprecher des israelischen Militärs hat uns das auch on the record gesagt, dass sie sagen, sie machen keine Unterscheidung mehr. Wer für Al-Aqsa arbeitet, ist für sie ein Terrorist. Und damit schwingt natürlich mit, ist ein legitimes Ziel von gezielten Tötungen. Das war ein Statement, was zumindest in juristischen Kreisen ziemlich Wellen geschlagen hat, weil es dem völkerrechtlichen Verständnis weltweit komplett widerspricht. Völkerrechtler, mit denen wir gesprochen haben, haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Und es war dann auch so, dass das israelische Militär nach unserer Veröffentlichung zurückgerudert ist, ein Statement rausgegeben hat und versucht hat, diese Aussage wieder einzufangen. Sagt, naja, das ist zwar ein offizieller Sprecher, aber was er da gesagt hat, spiegelt nicht unsere Sichtweise wider. Unsere Interpretation, da muss man aber wirklich sagen, das ist eine Interpretation, ist, dass das israelische Militär hier nicht quasi einen Vorsatz dokumentieren wollte. Weil wir haben mit mehreren Völkerrechtlern danach gesprochen, die gesagt haben, durch diese Aussage, dass Israel quasi diese völkerrechtlich sehr fragwürdige Aussage trifft, bieten sie natürlich jetzt auch so quasi die Dokumentation für womögliches Vorgehen, zum Beispiel vor dem Internationalen Strafgerichtshof gegen Israel.
Sie haben vorhin die blauen Pressewesten erwähnt. Jetzt sind ja auch Fälle bekannt oder zumindest erwähnt worden, dass auch Hamas-Kämpfer diese Pressewesten anhatten. Wie sind Sie denn mit der Problematik umgegangen?
Wir haben uns jeden Fall genau angeschaut. Also diese Fälle basieren ja auch auf Angaben unter anderem des palästinensischen Journalistensyndikats. Und haben uns bei jedem dieser Fälle angeschaut, gab es davor Berichterstattung? Gibt es Kollegen aus zum Beispiel der arabischen oder auch der westlichen Welt, die mit diesen Männern und Frauen schon mal zusammengearbeitet haben? Können wir also nachweisen, dass es Journalisten waren? Und dann haben wir uns angeschaut, gibt es Videos, gibt es Fotos von den Todesfällen? Können wir da sehen, sind da Waffen zu sehen? Und in keinem dieser Fälle, die wir untersucht haben, war ein Journalist mit einer Waffe zum Beispiel unterwegs. Da muss man auch sagen, sind Völkerrechtler sich sehr, sehr einig. Auch wenn ein Journalist eine Presseweste anhat, dann aber mit einer Waffe gegen israelische Soldaten vorgeht und auf die schießt, dann ist er natürlich ein legitimes Ziel. Das war aber hier ganz klar nicht der Fall.
Haben Sie einen Überblick, wer gerade überhaupt noch journalistisch im Gazastreifen arbeiten kann? Wer ist da noch unterwegs?
Derzeit sind im Gazastreifen noch palästinensische Journalisten und Journalistinnen unterwegs. Aus dem Ausland kann man derzeit nicht unabhängig in den Gazastreifen einreisen. Es gibt immer wieder mal Fälle, was auch deutsche Medien gemacht haben, dass die mit dem israelischen Militär einreisen können, aber dann natürlich sehr, sehr begrenzt sind in ihren Berichterstattungsmöglichkeiten. Das hat man dann auch in einigen dieser Berichten gelesen und gehört, wo die gesagt haben, naja, also wir durften nicht mit Palästinensern sprechen zum Beispiel. Und die einzige Journalistin, die es mal unabhängig geschafft hat, war die CNN-Reporterin Clarissa Ward. Die ist mit einem Hilfskonvoi eingereist. Da hat man dann aber auch den Unterschied, finde ich, gemerkt. Die hat quasi im Vergleich zu diesen Journalisten, die embedded eingereist sind, hat sie halt einfach frei berichtet und hat auch viel klarer berichten können, was diese Auseinandersetzung auch für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen für Folgen hat.
Was müsste denn passieren, um die Lage der Journalistinnen und Journalisten in Gaza zu verbessern aus Ihrer Sicht?
Ich würde mir wünschen, dass das israelische Militär den Gazastreifen für ausländische Journalisten öffnet. Da haben mehrere Journalistenverbände auch schon immer wieder geklagt in Israel, sind aber immer wieder abgewiesen worden. Ich finde auch, dass Israel, vor allem das israelische Militär, klarer kommunizieren sollte, was sie als Ziel definieren und als legitimes Ziel ansehen, was sie auch als Gefahr für ihre Soldaten ansehen. Wir haben zum Beispiel, sind wir auf mehrere Fälle gestoßen, wo das israelische Militär Livestreams angegriffen hat, also Fernsehteams, die live berichten oder Kameras, die einfach irgendwo auf einem Balkon gestanden sind und live übertragen haben. Und sollten die ein Ziel sein für das israelische Militär, weil es sich dadurch bedroht sieht, weil man zum Beispiel Truppenbewegungen sieht, dann finde ich, muss das kommuniziert werden. Bislang ist es aber ganz im Gegenteil so, dass das israelische Militär hier sehr, sehr fragwürdig kommuniziert. Wir haben zum Beispiel den Fall des AFP-Büros im Gazastreifen untersucht, das angegriffen worden ist, obwohl mehrmals die Koordinaten davor durchgegeben worden sind ans israelische Militär, eben um sicherzugehen, dass kein solcher Angriff stattfindet. Nachdem dann das Gebäude trotzdem angegriffen worden ist, hat das israelische Militär vehement zurückgewiesen, dass sie da irgendwie gezielt angegriffen hätten. Unsere Recherche hat aber gezeigt, dass es offenbar, und darauf deutet alles hin, ein israelischer Panzer war, der dieses Gebäude beschossen hat. Das ist auch jetzt ein Fall, der nach unseren Recherchen, wie wir jetzt erfahren haben, auch innerhalb des israelischen Militärs untersucht wird.
Warum ist der Gaza-Krieg für Journalistinnen und Journalisten so gefährlich? Darüber habe ich mit Frederik Obermeier gesprochen. Er ist Teil des internationalen Investigativteams The Gaza Project.